بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض برما وجبال أراكان. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين، وفرج كربهم على أرض العراق، فرج كربهم في بلاد الشام، فرج كربهم في سوريا، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري من علماء المغرب رحمه الله عز وجل، ومع اللقاء 25. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوك بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei unserer segensreichen Vortragsreihe bezüglich der zu vermittelnden Botschaft des Koran des verstorbenen Sheikhs Farid al-Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 25 bei dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasila al-hadira bil-madi nudhakkir bima mada. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام أمام الجواب على مسألة عرضها السائل على المصنف رحمه الله. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف رحمه الله تعالى بسؤالين. قال: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله تعالى؟ السؤال الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ وكأن المصنف رحمه الله يبين أن طريق تجديد الدين ونصرة الدين والتمكين لأهل الإيمان من هذين البابين، أن يعرف المسلم ربه حق المعرفة، لأن من عرف ربه استقام على منهجه ونصر دينه، وأن يعرف المسلم القرآن متن الرسالة التي أرسل الله عز وجل بها خاتم رسله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا مع المسألتين نسير مع المصنف رحمه الله، فبدأ يعرفنا على القرآن. لماذا؟ لأن معرفتك بالقرآن هي معرفة بالرب جل جلاله، لأن الله تعالى عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته. الآيات وهي الآيات الشرعية التي بيّنها ربنا تعالى في الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فقد بيّن لنا خلالها أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، بيّن لنا سننه في كونه جل جلاله. إذن فمن خلال التعرف على القرآن يتعرف المسلم على ربه جل جلاله. فبدأ يعرفنا على القرآن، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن معرفة الله جل جلاله، وبدأ بمسألة من الأهمية بمكان، وهي بداية التعرف على الله جل جلاله، أن تعلم أنك عبد وأنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين. فبدأ المصنف يعرج على قضية الخلق، ما دمت من المخلوقين فلابد أن تتعرف على قضية الخلق. فبدأ يتكلم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ يتكلم عن خلق آدم في أطوار ومراحل، تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصلة الفخار ثم النفخ من الروح ثم بدأت الحياة. بدأ ينتقل إلى الحديث عن أطوار الجنين داخل الرحم، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم اللحم ثم النفخ فيه من الروح ثم تكون الحياة. وبدأ يستوقفنا هذا التفصيل في قضية الخلق أمام مسألة هامة، وهي مسألة الله عز وجل قادر، الله عز وجل قدير، الله عز وجل مقتدر، فلماذا خلق الكون على تلك المراحل وهو يقول لشيء كن فيكون، ولماذا خلق آدم على تلك المراحل وهو يقول لشيء كن فيكون، ولماذا خلق الجنين داخل الرحم على تلك المراحل وهو يقول لشيء كن فيكون. فكانت الإجابة لنتعلم عدة أمور إيمانية. الأول، نتعلم الرفق والصبر والحلم وعدم العجلة في شؤوننا كلها. أيضا كان من الحكم أن نراعي سنة التدرج في الأمر كله، فالله تعالى من رحمته جل جلاله تدرج بخلقه في الخلق وكذلك في التشريع، وهذا قادنا بطبيعة الحال إلى أن نقف مع سنة التدرج في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وعلمنا أن المراحل الدعوية مرت بمراحل فيها تدرج، فكانت البداية وفصلنا في ذلك مرحلة الإعداد للنبوة والرسالة، ثم مرحلة الدعوة سرا، ثم مرحلة الدعوة جهرا، ثم مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك بناء الدولة وإقامة الأمة في المدينة. فرغنا من المراحل الأربعة أو الأربع الأولى، وبدأنا في الدرس الأخير مع المرحلة الخامسة وهي بناء الدولة وإقامة الأمة، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمته وأقام دولته على ركائز أربع: الأولى بناء المسجد، الثانية المؤاخاة بين المسلمين، الثالثة المعاهدات مع غير المسلمين خاصة من يقطنون المدينة وهم اليهود كبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، ثم بناء جيش قوي. الدرس الماضي اتكلمنا عن أولى الركائز بناء المسجد، وفي هذا اللقاء هنتكلم بإذن الله تعالى عن الركيزة الثانية في بناء الأمة وإقامة الدولة، وهي الأخوة الإيمانية، وذلك بعد أن يترجم المترجم.
Wir machen eine kurze, schnelle Zusammenfassung für diejenigen, vielleicht weil es jetzt länger kein Unterricht stattgefunden hat oder für diejenigen, die längere Zeit nicht dabei waren oder ähnliches. Wir haben darüber gesprochen, dass der Autor dieses kleinen Buches gefragt wurde bzw. zwei Fragen gestellt bekommen hat, wie man seine Religion erneuern kann. Und so hat der Autor darauf geantwortet und gesagt, yani, um deine Religion zu erneuern und damit jetzt yani, deine Religion zu erfrischen, gemeint, musst du dir zwei wichtige Fragen stellen. Yani, du selbst musst deinem eigenen Ego, deiner eigenen Nefs, musst du zwei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, yani, O Nefs, kennst du Allah? Und O Nefs, kennst du den Koran? So haben wir mehrmals darüber gesprochen, weshalb ausgerechnet diese Fragen auserwählt worden sind. Denn der Mensch sollte wissen, dass mit der Kenntnis über den Koran auch die Kenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt wird. Yani bedeutet, wenn wir sagen, ja, Nefs, kennst du den Koran, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob man den Koran kennt und was es an weitere Kenntnisse gibt, die man aus dem Koran entnehmen kann. So haben wir gesagt, dass die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die beziehungsweise auf die im Koran hingewiesen wird, dass die Zeichen sich in zwei unterteilen lassen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung. Und zweitens die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung bzw. in der Umwelt, die man wahrnimmt. Deswegen, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, yani die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der islamischen Gesetzgebung und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung bzw. in der Umwelt, die man wahrnimmt. Und ebenfalls haben wir darüber gesprochen, wenn wir über die Kenntnis über den Koran sprechen, dass wir sagen, dass wir hier auch die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Denn wenn ich mir den Koran durchlese und da die Informationen über Allah subhanahu wa ta'ala entnehme, lässt sich natürlich die zweite Frage auch besser beantworten, wenn man sagt, ja, Nefs, kennst du Allah? Ja, beispielsweise haben wir das jetzt abgearbeitet mit dem Koran, aber es bleibt natürlich die Frage zu stellen, ob deine eigene Nefs, ja, du, derjenige, der darüber beklagt, über seine Situation oder ähnliches und seine Situation verbessern möchte, erneuern möchte, erfrischen möchte, so kommst du nicht drum rum, dir die Frage zu beantworten, beziehungsweise deiner eigenen Nefs die Frage zu stellen, ob du wirklich Allah subhanahu wa ta'ala so kennst, wie man Allah subhanahu wa ta'ala kennen sollte. Dann haben wir weitergemacht, liebe Geschwister, und haben kurz über die Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und haben natürlich auch gesagt, yani die Kenntnis Allah subhanahu oder die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bringt ebenfalls die Kenntnis über dich selbst mit. Denn wenn wir sagen, yani die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, dann musst du zuerst mal auch wissen, wer du bist. Yani wenn du zu diesem Kenntnisstand gekommen bist, dass du sagst, okay, ich bin ein Diener, yani ich bin erschaffen. Und wie es die Theorie, jede simple Theorie besagt, wenn es ein Geschöpf gibt, dann muss es für dieses Geschöpf auch einen Erschaffer geben. Das heißt, wenn wir sagen, du bist ein Geschöpf, ja, nee, dann ist es auch ausschlaggebend, sich zu fragen, dass, wer ist dein Schöpfer? Und wenn du zu diesem Erkenntnisstand gekommen bist, und das ist der einzige Erkenntnisstand, zu dem du kommen kannst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, der Schöpfer aller Dinge, derjenige, der zu einer Sache sagt, sei und sie wird. Und weshalb hat mich Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen? Und wenn du dann weiter denkst und dir zu dem Wissensstand kommst, dass du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich erschaffen, damit ich ihm diene, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Und Allah azza wa jal erwähnt dir und mir ebenfalls im Koran, wie er die Menschen erschaffen hat, wie wir in Surat al-Mu'minun mehrmals erwähnt haben, in der Erschaffung des Menschen, wie Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschaffen hat, aber wie auch Allah azza wa jal die restlichen Nachkommen von Adam alayhi salam erschaffen hat. Und so hat er sie in verschiedene Stufen genannt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
dass der Mensch ein Samentropfen war und dann ein Anhängsel, ein Blutgehängsel, ein Fleischklumpen, dann mit Knochen und die Knochen mit Haut überzogen und so weiter und so fort, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Seele eingehaucht hat, bis Allah azawajal die Seele in den Menschen eingehaucht hat. Und ebenfalls sind wir dazu gekommen, liebe Geschwister, dass wie kommt es oder wie kann es sein, dass Allah azawajal den Menschen die Erde in verschiedenen Etappen erschaffen hat und ebenfalls den Menschen erschaffen hat in verschiedenen Etappen. Wie wir gesagt haben, ein Samentropfen und dann kommt es zu einem Blutgehängsel, ein Anhängsel, ein Fleischklumpen und so weiter und so fort. Warum diese ganzen Etappen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, und dazu ist er in der Lage, wie es im Koran sagt, dass Allah azza wa jalla im Koran sagt, sei und es wird. Wie kommt das? Allah azza wa jalla ist sehr wohl dazu in der Lage, zu einer Sache zu sagen, sei und sie wird. Ganz egal, wie komplex dir und mir diese Erschaffung erscheint. Aber, und das ist der nächste Erkenntnisstand, zu dem wir gekommen sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, wie auch die Erde, wie auch die Umgebung, in verschiedene Etappen erschaffen hat, um den Menschen eine gewisse Sache beizubringen. Um den Menschen beizubringen, um dieses Sunnat Tadarruj, wie wir erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala eins nach dem anderen erschaffen hat, um dies auch den Menschen beizubringen. Ja? Dass eine Sache zu erfolgen hat, egal um was es geht. Und wenn wir sagen, eine Sunna des Lebens, dann ist damit gemeint, egal um was es geht. Egal ob es, wenn du jetzt ein neuer Muslim bist oder du wurdest rechtgeleitet und jetzt fängst du an zu praktizieren, du brauchst eins nach dem anderen oder egal was es ist. Ja? Und dazu natürlich auch, wie man so schön sagt, was gut werden soll, die braucht seine Zeit. In die Herrscher, dass wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist so, denn Allah azza wa jalla, auch wenn er sagt, sei und es wird, dann wird diese Sache perfekt, so wie es ist, Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Aber Allah azza wa jalla möchte uns damit etwas beibringen, dass eine Sache in verschiedenen Etappen zu laufen hat. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala auch den Menschen bzw. die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf vorbereitet, indem auch das Prophetentum des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in verschiedene Etappen gekommen ist. Denn es war nicht direkt so, dass die Offenbarung gekommen ist, sondern wie wir gesagt haben, dass der Prophet sich zurückgezogen hat und dann die Offenbarung bekommen hat, Stück für Stück und so weiter und so fort. Und so ist es auch, liebe Geschwister, wenn wir über die Etappen der Sunna sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die Dawah so gemacht hat, dass die Dawah des Propheten sallallahu alaihi wasallam damit begann, dass es eine geheime Dawah war, dann war es eine offenkundige Dawah, dann war die Hijra und verschiedenes anderes. Und genau das sind ebenfalls die Punkte, zu denen wir gekommen sind. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er die Da'wah und offenkundig gemacht hat und dass man die Hijra macht, dass man von Mekka zu Medina geht, dann kam die nächste Etappe in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das war ein in Anführungszeichen einen Staat zu errichten. Was damit gemeint ist, ist ja ein gewisses Gebiet, das die Muslime hatten, um dieses Gebiet muss errichtet werden. Wie seine Grenzen, wie all das andere auch, was dazu gehört. Und so haben wir gesagt, dass die Stufen, dass man ich verwende diesen Begriff nur ungern, aber einen islamischen Staat aufbaut, dass das Etappen sind. Unter anderem haben wir gesagt, dass die erste Etappe, die man durchläuft, um eine islamische Gemeinschaft, eine islamische Gemeinde zu gründen, der Bau einer Moschee. Und das ist das, worüber wir im letzten Vortrag gesprochen haben, beziehungsweise worüber der Scheich und der Übersetzer im letzten Vortrag gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, die zweite Etappe, liebe Geschwister, ist die Brüderlichkeit. Und das ist das, womit wir heute gleich weitermachen. Die Brüderlichkeit als eine Säule zur Errichtung einer islamischen Gemeinschaft.
Al-Raqizatu al-Thaniyatu fi bina'i al-Umma al-Muslima hiya al-Ukhuwa al-Imaniyya al-Sadiqa wa qabla أن نوضح معالم تلك الأخوة لابد أن نمهد بمسألة هامة تتعلق بالمنهج المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المنهج المتمثل في الكتاب والسنة يهدف لأصل أصيل، هذا الأصل هو تزكية نفوس أتباعه. فالقرآن ليس كتاب تاريخ أو كتاب جغرافيا أو كتاب طبخ، لا، ولكنه كتاب هداية، كتاب جاء من أجل تزكية النفس، ده الهدف وده الأصل. ولذلك إن نظرت إلى محاور القرآن الكريم وهي على الترتيب العقيدة الأحكام القصص محاور القرآن ثلاثة: عقيدة، أحكام، قصص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الجزاء وليس الإجزاء، وفارق بين الجزاء والإجزاء. من حيث الجزاء يعني الثواب، فمن قرأ سورة الإخلاص مرة حصل ثواب ثلث القرآن، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لك القرآن يتركب من محاور ثلاثة: أول العقيدة، الثاني الأحكام، الثالث القصص. سورة الإخلاص تتكلم عن باب الاعتقاد، يعني أخذت ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن جل جلاله، فهي سورة الاعتقاد الصحيح، يبقى هذه ثلث القرآن. قلت أنها من حيث الجزاء وليس الإجزاء. يعني إيه الإجزاء؟ يعني هل قرأتي للإخلاص مرة تجزئني وتغنيني عن قراءة ثلث القرآن؟ الإجابة لا، لا. ولذا قال العلماء إن النبي رغب في هذا خاصة لبعض من لهم متاعب أو أعذار وكان مواظب على ورد معين من القرآن، وحضرتك اليوم متعب جدا وما عندك وقت وكذا، فيقول لك طب لا تحزن، اقرأ سورة الإخلاص مرة تحصل ثواب ثلث القرآن حتى لا تنقطع عن وردك الذي داومت عليه. فهي من حيث الجزاء فقط، يعني الثواب تثاب، إنما لا تغنيك عن قراءة ثلث القرآن. هل من قرأ ثلث القرآن يعني عشرة أجزاء كمن قرأ الإخلاص فقط؟ الإجابة لا، الإجابة لا. ولكن هذا من باب الحث والترغيب وبيان الثواب، بدليل أننا إذا قرأنا سورة الإخلاص ثلاث مرات هذا معناه أنني أحصل ثواب قراءة القرآن كاملا، أليس كذلك؟ بلى، لأن قراءة الإخلاص مرة ثلث، يبقى لو قرأتها ثلاثا يبقى القرآن كاملا. طيب كلام جميل. طب هل يصح لي وأنا أصلي بكم إماما أن أقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص ثلاث مرات فقط ولا أقرأ الفاتحة؟ هل تصح صلاتي؟ الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واضح؟ مع أني بنقول لو قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات أكني قرأت القرآن إيه؟ كله، والفاتحة من القرآن، أليس كذلك؟ نقول لك طيب أفهم بقى، يبقى من حيث الجزاء وليس من حيث الإجزاء، لا تجزئك ولا تغنيك عن قراءة القرآن، ولكن هذا من حيث الثواب فقط. فهم؟ الحمد لله. يبقى محاور القرآن ثلاث: عندي العقيدة، عندي الأحكام، وعندي القصص. وعندي القصص، هنجد أن العقيدة والأحكام والقصص كلها هدفها واحد: تزكية النفس، تزكية النفس. فلما نيجي عند المحور الأول محور العقيدة، هتجد معظم الآيات التي تتكلم عن التوحيد وعن الإيمان في كتاب الله جاءت لتعالج الانحراف العقدي عند المشركين والكافرين والملحدين من باب تزكية النفس. كل الآيات جاءت تحذر من الشرك وتبطل الشرك وتقيم الحجج على وحدانية الله رب العالمين. لماذا؟ لتهذيب النفس، حتى تقبل النفس على توحيد الرب جل جلاله فيكون تكون التزكية. ولذلك قال تعالى: إنما المشركون نجس. النجاسة هنا مش نجاسة مادية، يعني لو واحد مشرك سلم علي بإيديك زي ما سلم عبد الكريم هل معناه ان انا لازم اروح اتوضى لانه نجس؟ لا 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 لا، دي نجاسه قلب، نجاسه اعتقاد، لانه اشرك بالله رب العالمين. انما المشركون نجس، يبقى النجاسه ايه؟ معنويه، ما هياش ماديه. وان كان بعضهم يقع في النجاسه الماديه دي، هذا شانه. انا بتكلم عن نص الايه، تتكلم عن ايش؟
القلب.
القلب عنده نجاسه قلبيه، عنده نجاسه معنويه في الشرك بالله رب العالمين. بمفهوم المخالفه يبقى التوحيد ايه؟ طهاره وتزكيه ونقاء. يبقى ايات الايمان بتاتي لتهذيب النفس وتزكيتها، ادي واحد. عندما ناتي للمحور الثاني، محور الاحكام والمعاملات، كلها جاءت لتزكيه النفس. من الاحكام الصلاه، واقيموا الصلاه، اليس كذلك؟ لا لا. طيب اقرا كده عن الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. يبقى الصلاه فيها ايه؟ تزكيه للنفس. طيب من الاحكام الزكاه، خذ من اموالهم صدقه، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. من الاحكام الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تزكيه. من الاحكام الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون، تزكيه. من المعاملات، احل الله البيع وحرم الربا، لماذا حرم الربا؟ لان فيه ظلم بين، والظلم نجاسه وتدسية للنفس، ونحن نريد لك التزكيه. فيقول لك ابعد عن الحرام، مفيش غش، مفيش خداع، مفيش. ليه؟ تزكيه للنفس. يبقى باب الاحكام والمعاملات كله جاء من اجل تزكيه النفس. القصص المحور الثالث، ايضا جاء من اجل تزكيه النفس. تتعرف على سنن الله عز وجل في الكافرين وفي المعاندين وفي المحاربين لأنبياء الله ورسله، وكيف انتقم الله منهم وجعلهم عبرة وآية على مدى التاريخ. فتسكن نفسك ويطمئن قلبك أن الأمر بيد الله رب العالمين، فإن ظلمت تعلم أن الله تعالى سيوفيك حقك كاملا غير منقوص. وذلك لما تنظر للواقع تطبيقا لهذه السنن، اليوم مثلا إعصار هرفي وإعصار إرما المدمران، الأعاصير من جند من؟ من جند الله رب العالمين. ولاية فلوريدا في أمريكا تدمر كاملا، مدينة ميامي تدمر بالكامل، لدرجة يقول لك ما يقرب من 45 مليون من الأمريكيين يشردون الآن ويهجرون من مدنهم، يتركون خلفهم أموالهم وديارهم ومنهم العالقون اليوم خلف هذا الإعصار المدمر، والذي هو من جند الله. تقدر الخسائر الاقتصادية أكثر من 300 مليار دولار. السؤال لماذا؟ لأن الله عدل. انظر إلى العراق وتقسيمها وتدميرها والقضاء على أهل السنة فيها، بيد من؟ بيد الأمريكان. طيب انظر إلى سوريا وتدميرها وتشريد أهلها وتمكين الروافد منها، بمباركة من؟ الأمريكان. انظر اليوم إلى بورما والمسلمون في بورما، يذبحون، يحرقون، يبادون على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بمباركة من؟ الأمريكان. فالجزاء من جنس العمل. هجرتم المسلمون، هجرتم المسلمين من ديارهم تحت وطأة الثورات والحروب والدمار الشامل بأسلحتكم، فذوقوا من نفس الكأس، ولكن عن طريق جند من جند الله، المية، الأعاصير. الله عدل. يملي للظالم ويمهله ولكن لا يغفل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تقول لي عم الشيخ ده في مسلمون في أمريكا؟ نعم، يبعثون على نياتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه سنن تجعل إيمان العبد يزيد عندما يعجز المخلوق عن رد الظلم عن نفسه ويستعن بالله عز وجل، وتكثر دعوات المظلومين من سكالى ومشردين وأرامل وأيتام، فالله عز وجل يغار، يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام، ويقول الرب جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالقصص في القرآن وفي سنة النبي العدنان فيها تزكية للنفوس، إنك تتعرف على أيام الله وعلى سنن الله وعلى عدل الله وعلى رحمة الله، فيطمئن القلب. ألم يقل الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هنا عندما ترى السنن وتتعرف على أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى والتي منها الجبار، عندها يسكن القلب ويطمئن. يبقى إذن القرآن والسنة المحور الأساس هو تزكية النفوس. تزكية إيش؟ فلما نيجي الآن مع مشهد من مشاهد القرآن في باب الأخوة الإيمانية اللي هي ركيزة هامة لبناء الأمة، ونقرأ في سورة الحجرات آيات بينات، وهذه السورة تسمى سورة الأخلاق أو سورة الأدب، لأنها علمتنا الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع النفس والأدب مع الخلق. ولذلك هذه السورة رغم قلة آياتها فهي تتكون من 18 آية، إلا أنها تحمل منهاجا كاملا إن طبقته الأمة علت وارتفعت وسادت وقادت. سورة الأخلاق، على مائدة سورة الأخلاق يقول الله تعالى، عشان نعرف كيف أن القرآن جاء من أجل تزكية النفس، في الآية رقم 9 قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي أهل العدل. وبعدين يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى القتال بين المسلمين انحراف عن تزكية النفس، فيأتي القرآن ليعالج هذا الانحراف بتحقيق الأخوة الإيمانية الصادقة. يبقى الأخوة تزكية للنفس، ثم تأتي الآيات بعدها لتبين أسباب انحراف المسلم عن باب الأخوة الإيمانية إذا وقع في السخرية وفي الهمز وفي اللمز وفي سوء الظن وفي التجسس على المسلمين. كل هذه تذهب بالأخوة الإيمانية، فتأتي الآيات لتحذر، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الآيات ونهى عن لمز النفس وهمز النفس، ونهى عن التجسس وسوء الظن. لماذا؟ تزكية للنفس حتى يمكن للأخوة الإيمانية. طبعا هذا ليس وقت شرح للآيات، ولكن هذا مثال على الأصل الذي من أجله جاء القرآن والسنة، وهو تزكية النفس. نعم، ده التمهيد، لسه هنتكلم عن الأخوة إن شاء الله.
So machen wir weiter inshallah und reden über die islamische Brüderlichkeit, wie wir das vorhin erwähnt haben, was der zweite oder beziehungsweise die zweite Säule ist, um eine islamische Gemeinschaft aufzubauen. Wir haben gesagt, das erste, was wir erwähnt haben, ist der Bau einer Moschee, in dem die Muslime zusammenkommen. Und das zweite, was wir erwähnt haben, ist die islamische Brüderlichkeit, so wie es
Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen gewollt hat, beziehungsweise so wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Man sollte jedenfalls wissen, liebe Geschwister, dass der Koran, so wie er gekommen ist, dass er lediglich gekommen ist, um die Seelen der Menschen zu läutern. Yani der Koran ist gekommen aus Rechtleitung und ebenfalls um die Seelen der Menschen zu läutern. So wird erwähnt, liebe Geschwister, dass der Koran aufgeteilt ist, in drei Kategorien. Einmal ist es die Aqida, beziehungsweise der Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zweite sind die Ahkam, yani die daraus herausgeleiteten islamischen Regeln, beziehungsweise Gesetzgebung. Und das dritte sind die Qasas, die Geschichten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Das heißt, wenn wir über die islamische Brüderlichkeit reden, müssen wir ebenfalls über die eigene Läuterung bzw. die Reinigung der Seele sprechen. Und so haben wir gesagt, dass der Koran als Ganzes geschickt worden ist, um die Seele eines jeden Einzelnen zu läutern, yani zu reinigen, nachdem die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Und was wir erwähnt haben, ist, dass der Koran in drei unterteilt ist. Einmal Al-Aqida, yani was auch den Tawhid und ähnliches beinhaltet. Das zweite sind die Ahkam, yani die islamische Gesetzgebung. Und das dritte sind die Qasas, die Geschichten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Der Beweis dafür, liebe Geschwister, dass der Koran in drei unterteilt ist, ist die Aussage, dass derjenige, der Surat al-Ikhlas liest, dass er die Belohnung hat, als hätte er ein Drittel des Koran gelesen. Ja, wer Surat al-Ikhlas liest, ist so, dass er einen Drittel an Belohnung bekommt, als hätte er den Koran gelesen. Aufgrund dessen, weil Surat al-Ikhlas komplett über Aqidah und Tawhid spricht. Surat al-Ikhlas, auch wenn es nur wenige Verse sind, aber diese sprechen komplett über die Aqidah und den Tawhid. Das heißt, über ein Drittel der Thematik des Koran. Da bleiben noch zwei Drittel, was die Ahkam sind und was die Qasas sind. Deswegen sagt man, wer Surat al-Ikhlas liest, ist so, als hätte er ein Drittel des Koran gelesen. Aber hier gilt es natürlich zu erwähnen, liebe Geschwister, und hier entstehen oft Missverständnisse. Wenn wir sagen, ein Drittel des Koran, dann ist das natürlich, was die Belohnung angeht. Aber nicht, dass es ausreichend wäre. Wir geben dafür ein kurzes Beispiel, um es zu verstehen. Wenn sich beispielsweise der Scheich hinstellt und wir beten ein Gebet und er liest ohne Fatiha, sondern er liest dreimal Surat al-Ikhlas. Ohne Fatiha. Er liest dreimal Surat al-Ikhlas. Das heißt, dreimal ein Drittel, da muss man kein Mathe-Genie sein, ist ein Ganzes. Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, es wäre ausreichend, und hier gilt es im Arabischen zu unterscheiden, was die Belohnung angeht und was das angeht, ob es ausreichend ist oder nicht. Wenn wir sagen würden, in Anführungszeichen und angenommen, wenn wir sagen würden, dreimal Surat al-Ikhlas zu lesen, ist so, als hättest du den ganzen Koran gelesen. Das heißt, wenn du dich im Gebet hinstellst und du rezitierst dreimal Surat al-Ikhlas, ohne Al-Fatiha zu lesen, müsste es ja eigentlich ausreichen. Denn wenn wir sagen, wir haben drei Drittel des Koran gelesen, einen ganzen Koran, dann ist da natürlich auch, welche Surah beinhaltet? Surat al-Fatiha. Aber, und hier gilt das, der feine Unterschied, wenn wir sagen, wer Surat al-Ikhlas liest, der bekommt ein Drittel, dann reden wir lediglich über die Belohnung. Und nicht über denjenigen, dass wir sagen, es wäre ausreichend. Und das ist, liebe Geschwister, auch maßgebend. Die Gelehrten sagen, dass dies vereinfacht worden ist für diejenigen, welche beispielsweise tagtäglich den Koran lesen und dann vielleicht an einem Tag nicht lesen können oder ähnliches, dass sie Surat al-Ikhlas lesen, als hätten sie ein Drittel des Koran gelesen. Aber es gibt natürlich ein riesengroßer Unterschied, und da liegt ein Meilenstein dazwischen, zwischen dem, der Surat al-Ikhlas liest, und zwischen dem, der 10 Juz liest, yani ein Drittel des kompletten Koran. Natürlich sind die sich nicht gleichgestellt. Genauso wie derjenige, der dreimal Surat al-Ikhlas liest und derjenige, der einmal den ganzen Koran liest. Ja? Vielleicht hat der eine eine Belohnung, aber er ist bei weitem entfernt von demjenigen, der den ganzen Koran liest. Das heißt, wenn wir sagen, der Koran ist in drei unterteilt und wir erwähnen es Al-Aqida, Al-Ahkam und Al-Qasas, dann bedeutet das, dass all diese Themen gekommen sind, um die Seele des Menschen zu läutern und um den Menschen zu reinigen. Denn wenn wir sagen, Al-Aqida ist Läuterung, Aqida ist Säuberung, Tawhid ist Säuberung. Da sehen wir natürlich auch das Gegenstück, wie Allah im Koran sagt, wahrlich, die Mushrikun, yani diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala was beigesellen, sind Najas, yani sind unrein. Damit, und das sind natürlich auch Missverständnisse, die aufkommen für denjenigen, der die Interpretation des Koran nicht kennt. Wenn wir sagen, der Muschrik ist Najas, dann ist damit nicht gemeint, wenn ich dem Muschrik die Hand gebe, dass ich danach Wudu oder Ghusl machen muss oder wie auch immer. Ja? Sondern diese Najasa, die ist eine Sache im Herzen. Dass diese Ideologie, die er verfolgt, dass sie eine unreine ist. Und dies macht sein Herz zu einem unreinen Herz. Was aber nicht bedeutet, wenn ich dem Muschrik die Hand gebe, dass ich danach Wudu machen muss. Damit ist es nicht gemeint. Das heißt, wenn Schirk Najas ist, dann ist der Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala eine Läuterung bzw. eine Reinigung. Genauso wie bei den Ahkam. Wenn wir beispielsweise über die Ahkam reden, die Urteile, die aus der islamischen Gesetzgebung resultieren, dann ist natürlich damit ebenfalls eine Läuterung der Seele gemeint. Denn jeder Hukm, jedes Gesetz, jede Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala ist gekommen, um die Menschen zu reinigen. Genauso wie beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ und verrichtet das Gebet, wahrlich das Gebet hält von Schlechtem und Abscheulichem ab. Das heißt, die Verrichtung des Gebetes bringt Reinheit. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala über das Fasten sagt, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und die Gottesfurcht bringt eine Reinigung für die Menschen. Das heißt, die Verrichtung dieser Pflicht ist ebenfalls eine Reinigung für die Menschen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala über diese Zakat spricht und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, nimm einen Teil von dieser Zakat, um sie zu reinigen und sie zu läutern und bete auf sie, wahrlich dein Gebet über sie ist Sakan, ist Ruhestellung für sie. Ja? Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala über das Gedenken sagt, indem er sagt, wahrlich in dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala finden die Herzen Ruhe. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala über die Hajj spricht, zur Vollziehung der Hajj, dass dies auch eine Reinigung und Läuterung der Seele mit sich bringt. Das heißt, Al-Aqidah ist Läuterung. Und Al-Ahkam ist ebenfalls Läuterung. Und ebenfalls die Qasas, die Geschichten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, sind eine Läuterung bzw. eine Reinigung für die Menschen. Und wenn er sieht, was mit den Völkern vorher passiert ist, die sich dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt haben, oder auch, dass wir heutzutage Völker und Ereignisse beobachten können in verschiedenen Ländern, die Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, damit Allah subhanahu wa ta'ala ein Zeichen gegen die Ungerechtigkeit setzt. Das heißt, liebe Geschwister, all diese Dinge sind gekommen, um die Reinigung der Seele mit sich zu bringen. Und so sehen wir beispielsweise in Surat al-Hujurat, was auch die Sura des Benehmens genannt wird. Das Benehmen zueinander, das Benehmen mit dir selbst, das Benehmen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung in Vers Nummer 9. Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern, stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. O ihr, die ihr glaubt, die einen, und jetzt kommen gewisse Benimmregeln, die man miteinander haben sollte, um eben genau diese Brüderlichkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala im Vers davor erwähnt, zu erlangen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Gläubigen sind auch Brüder, so stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. O ihr, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, welche sind eben diese besser, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer dich bereut, das sind die Ungerechten. O ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. So erwähnt Allah in Surat al-Hujurat diese Benimmregeln, die man miteinander haben sollte, um eben diese Läuterung der Seele zu bekommen, um eben diese hundertprozentige islamische Brüderlichkeit zu erlangen.
Eden. الهدف من المنهج ككتاب وسنة تزكية النفوس وتزكية النفس إخوة الإيمان والإسلام لمنزلتها وأهميتها. نجد أن الله تعالى أنزل سورة في كتابه الكريم أقسم على مائدتها 11 قسما، على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتدسية النفس. هذه الصورة هي صورة الشمس. اقرأ معي تلك الأقسام المتتالية، ومعلوم أن الله تعالى إذا أقسم إنما يقسم لبيان أهمية المقسم عليه، يعني الأمر الذي يقسم الله عز وجل عليه دليل أنه من الأهمية بمكان، وأنه عظيم الشأن. في سورة الشمس يقول الله تعالى: والشمس وضحاها. والشمس هذا قسم بالشمس، وضحاها قسم بفترة الضحى. والقمر إذا تلاها، قسم رقم 3، والنهار إذا جلاها، القسم الرابع بالنهار، والليل إذا يغشاها، القسم الخامس، والسماء، القسم السادس، وما بناها، يقسم بذاته جل جلاله، القسم السابع، والأرض، يقسم بالأرض، جزاكم الله خير، وما طحاها، يقسم بذاته، القسم التاسع، ونفس، القسم العاشر، وما سواها، القسم الحادي عشر، يقسم بذاته. بعدين: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. 11 قسم على أن الفلاح أي الفوز في الدارين في الدنيا والآخرة مرتبط بأمر هو تزكية النفس، وعلى أن الخسران في الدنيا والآخرة منوط بأمر تدسية النفس. فالتدسية عكس التزكية، تزكية النفس أي تنقيتها وإصلاحها. يبقى التدسية معنى إيه؟ إفساد النفس بالباطل والانحراف والبعد عن منهج الله رب العالمين. يبقى الفلاح مرتبط بالتزكية والخسران مرتبط بالتدسية. طب يا ترى كيف يحقق المرء تلك التزكية؟ عندنا محوران أساسيان لتحقيق التزكية. الأول: تحقيق العبودية لله رب العالمين. الثاني: في إصلاح الجماعة المسلمة وتحقيق الأخوة الإيمانية الصادقة. ولذلك كان أول عمل قام به النبي في المدينة عند هجرته إقامة المسجد. لماذا؟ لتحقيق الهدف الأول: عبودية الرب جل جلاله، والتي من خلالها تزكو النفوس. الركيزة الثانية: المؤاخاة بين المسلمين، والتي بها إصلاح الجماعة المسلمة، وهذا هو الذي يحقق التزكية حقا. فما أحوجنا إلى التدبر وإلى الفهم لمنهج الكتاب ومنهج السنة. ولذلك يا إخوة، فيما يتعلق بالأخوة الإيمانية الصادقة، سلكت السنة مسلكا عجيبا من أجل تحقيقها وتثبيتها. وهذا المنهاج يحتاج إلى وقفة غير تلك الوقفة، لأن المقام يضيق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء سوف نقف مع منهج الكتاب والسنة في تحقيق الأخوة الإيمانية وتثبيتها بين المسلمين. نعم.
So kommen wir, liebe Geschwister, zum letzten Teil des Unterrichtes, und zwar, yani, wie wir erwähnt haben, wie jetzt mittlerweile jedem bekannt ist, dass wir gesagt haben, die Brüderlichkeit, die aufrichtige Brüderlichkeit ist zusammenhängend mit der Läuterung der eigenen Seele. Und so sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nummer 91, Surah al-Shams, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Surah namens die Sonne erwähnt. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani, subhanallah, das ist eine bewundernswerte Angelegenheit. Allah azza wa jalla, der es eigentlich nicht nötig hat, bei irgendeiner Sache zu schwören, aber schwört hier bei so vielen Dingen, indem er im Endeffekt diese Schwur benutzt, um auf die Läuterung der Seele hinzudeuten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die sinngemäße Übersetzung: im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle, und dem Mond, wenn er ihr folgt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn er sie mit überdeckt, und dem Himmel,
und dem, der ihn aufgebaut hat, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat. Und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat, Wohlergehen wird es ja demjenigen, der sie läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Und so sehen wir, ja, nee, mit verkümmern lässt, ist derjenige gemeint, der sie mit Sünden verdeckt, oder derjenige, wem Allah subhanahu wa ta'ala sie verkümmern lässt, derjenige, der unachtsam ist. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala so viele Dinge der gewaltigen Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, um im Endeffekt uns was beizubringen, wahrlich Wohlergehen wird es demjenigen, der sie läutert, yani, der seine Seele läutert. Und, yani, dieses Wort läutern, auch wenn es mir oft nicht so gefällt, weil es im Sprachgebrauch yani, wenig gebraucht wird, aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Yani, die Läuterung der Seele zu etwas Besserem, beziehungsweise die Reinigung der Seele zu etwas Besserem, derjenige, der diesen Prozess aufrecht erhält. Yani, Wohlergehen wird es ja demjenigen, der sie läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Und damit ist die Seele gemeint. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir uns abschließend die Frage stellen, wie erlange ich, yani ich gehe heute aus diesem Unterricht und frage mich, wie erlange ich die Läuterung, die Reinigung meiner Seele? Und so sehen wir, dass dies auf zwei Pfeilern gestützt ist. Erstens, die Ubudiyya zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Dienerschaft zu Allah azza wa jal, so aufrecht zu erhalten, wie es Allah azza wa jal will, indem er sagt, und wahrlich, ich habe die Dschinn und die Menschen nur damit dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und die zweite Säule ist, dass wir die Brüderlichkeit so aufbauen, wie Allah subhanahu wa ta'ala und es in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt ist, wie wir Brüder miteinander sein sollen. Und wenn wir das sehen, dann merken wir ganz schnell, was die ersten Schritte und somit schließlich der Kreislauf vom Anfang des Unterrichts und dem Ende, sehen wir ganz schnell, wenn wir in der Sunna erwähnen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgebaut hat, diese Dawla, diese Gemeinschaft aufzubauen, diese Gemeinde, diesen Staat aufzubauen, dann sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit begonnen hat, indem er als allererstes eine Moschee gebaut hat, damit die Menschen den Befehl Allahs azza wa jalla ausführen, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und das Zweite, was er gemacht hat, dass er Dinge getan hat, um die Brüderlichkeit der Muslime zu stärken, um die Menschen zusammenzubekommen, um die Herzen zusammenzuknüpfen. Und auch das ist Auftrag eines jeden Einzelnen von uns, für denjenigen, der sich erhofft, seine Seele zu läutern und einen guten Ausgang bei Allah subhanahu wa ta'ala möchte und das Gute im Diesseits bekommen wird von Allah azza wa jalla, bevor er es im Jenseits bekommen wird. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung. Jazakallahu khairan für das Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.